Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst heute Morgen. Bist du eher der Frosch oder der Prinz? An die Männer gerichtet. Oder an die Frauen? Aschenputtel oder Prinzessin? Egal wie du gekommen bist und wo du dich einordnen würdest, wahrscheinlich irgendwie die meisten irgendwo dazwischen, mal so und mal so. Gott liebt dich so, wie du bist. Und er hat einen guten Plan für dein Leben und ich glaube, er will dich auch heute beschenken und dir was Gutes mitgeben. Wir hatten gestern Werkstatt für Seelsorge, das fünfte Mal schon dieses Jahr, auch das fünfte Jahr jetzt hier in der Friedenskirche. Schon fast 100 Teilnehmer durchgegangen, freue ich mich sehr. Und es ist immer sehr spannend und auch sehr dicht, sehr gefüllt, diese Zeit und auch die Vorbereitung schon. Wovon ich immer wieder fasziniert bin, ist, dass auch gerade unter den Mitarbeitern, unter den Teilnehmern denke ich auch, Menschen dabei sind mit viel Schwachheit. Also gut, bei den Teilnehmern kriege ich es nicht bei allen mit, aber natürlich bei den Mitarbeitern, im Mitarbeiterkreis. Wir sind, ich weiß nicht genau, ich glaube knapp 15 Mitarbeiter in der Werkstatt. Und viele von ihnen sind immer wieder stark angegriffen, gesundheitlich zum Beispiel. Ich denke jetzt gerade an Josef Greutel, er war auch im ersten Gottesdienst da, hat ein bisschen was zu gestern, zu seiner Situation gesagt. Ich wiederhole das mal, was er stand hier vorne oder ich habe ihn vorgeholt spontan und hat ein bisschen erzählt und sagt, hat er erzählt, gut, er ist seit letztem Jahr im Dezember gesundheitlich stark angeschlagen. Er hatte einen Gehörsturz und daraufhin fast komplett sein Gehör bis auf 5 oder 10% am rechten Ohr verloren. Starken Schwindel, Kopfschmerzen, kann manchmal gar nicht gerade stehen. Seine Leistungsfähigkeit, sagt er, im Moment ist bei 20 bis 30%, worüber er sich sehr freut, aber es war auch schon viel weniger, hat er gesagt. So, aber er stellt sich zur Verfügung und er ist stellt sich einfach Gott zur Verfügung, er ist dabei im Gebetsteam bei uns, Leiter auch vom Fürbitteteam, weil wir ja immer parallel zu unseren Seelsorgegesprächen Fürbittegruppen haben, die das unterstützen. Wenn er kann, er war jetzt auch schon Samstage nicht dabei, weil es gesundheitlich nicht ging, aber gestern war er da. Gestern kam jetzt noch dazu, gestern Morgen kam die Feuerwehr zu ihm, weil er hat ja die Mühle unten in Erkheim und ist verantwortlich für die Günz, für das Wehr, das heißt zu schauen, dass wenn viel Wasser kommt und so weiter, dass es abfließt und übergeleitet wird und so. Und gestern war es so, dass ein Auto in die Günz gefahren ist und dann die Feuerwehr kam und dann es musste eine Ölsperre gesetzt werden und so weiter, verschiedene Dinge. Also es war richtig Chaos, sagt er. Noch dazu eben, dass Werkstatt für Seelsorge war. Aber er hat gesagt einfach, ich lasse mir die Ruhe nicht rauben. Ich habe die Sachen geklärt, das Wehr aufgemacht, die Sachen geklärt mit der Feuerwehr, was nötig war. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen und stille Zeit gemacht, sagt er. Und auf Gott gehört. Und dann hat er dort in seiner Zeit, die er mit Gott hatte, was empfangen für den Nachmittag, also für die Gespräche, für die Teilnehmer. Weil das ist ja auch diese Fürbittegruppe ist eine prophetische Fürbittegruppe, das heißt, sie beten nicht nur für die Teilnehmer, sondern sie hören auch auf Gott und versuchen Eindrücke zu empfangen, was möchte Gott den Teilnehmern mitgeben. Und dann hat er schon im Vorwege was empfangen und das dann so Herzen ausgedruckt für jeden und Folgendes draufgeschrieben, mit Liebe gemacht, so wie man ein sehr gutes Essen mit Liebe und Hingabe macht. Und ich denke, vielleicht ist das auch wirklich nicht nur für die Teilnehmer, sondern vielleicht auch für einen von euch heute das Wort, was du hören musst. So hör genau zu und genau hin. So wie man ein sehr gutes Essen mit Liebe und Hingabe macht, nur mit den besten Zutaten und mit Ruhe, so habe ich dich im Mutterleib gebildet. Jetzt denkt mancher, ja, so mache ich mein Essen nicht. Ich mache das im Stress und in der Hektik. Ich habe das schon gesehen bei euch einigen. Ja. Aber gut. Manche machen das auch mit viel Geduld und den besten Zutaten und in Ruhe. Auf jeden Fall, Gott hat gesagt, so habe ich dich gemacht, so wie man ein gutes Essen mache, so habe ich dich im Mutterleib gebildet. Ich war es, der deine DNA mit Liebe geschrieben hat. Deine Haarfarbe, Augenfarbe und alles an dir ist von mir gewollt. Alle Gaben und Fähigkeiten, die du hast, sind von mir so zusammengestellt. Deine Gabenkombination habe ich mir sehr gut überlegt, damit du zum Segen wirst. Du bist einzigartig, dich gibt's nur einmal. Für mich bist du ganz besonders wertvoll und zum Segen bestimmt. Du bist mit Liebe gemacht, dein dich liebender Herr. Der Hammer war, dass als Josef dann am Nachmittag aus der Gebetszeit in unsere Gruppe kam, wir waren noch im Gespräch und die Leute, die, also er ist bei mir in der Gruppe und noch andere Teilnehmer waren mit in der Fürbittegruppe, sie kamen dann während das Gespräch noch lief wieder zurück in unsere Gruppe und brachten dann die Eindrücke mit und unter anderem auch das Herz. Und als wir dann so an dem Punkt waren, wo wir sagen, okay, jetzt hören wir mal hin, was hat Gott noch zu sagen, dann haben wir uns die Eindrücke angeschaut und es war so der Hammer, hier Klaus kann das bestätigen, er war auch bei mir in der Gruppe, das hat so gepasst, dass das kann man sich eigentlich gar nicht besser ausdenken, oder? Wie für den Ratsuchenden, der gestern dran war, war unglaublich, oder? Und nicht nur dieser Eindruck, sondern auch die anderen Eindrücke, die kamen, es war einfach hundertprozentig zugeschneidert für die Person. Das war so klasse. So erleben wir gerade mit den Mitarbeitern, die auch in Schwachheit dienen, einen enormen Segen. Ein anderer Mitarbeiter von uns, Thomas Kahn, hat nicht hier aus der Friedenskirche, aus der Frauenkirche, aber mit bei uns im Leitungsteam auch. Eigentlich ist er Gruppenleiter bei mir in der Gruppe und ich bin sein Mentor. Und er war jetzt auch die letzten beiden Male nicht da, weil es ihm gesundheitlich wieder sehr schlecht geht. Der ist seit 8 Jahren krebskrank. Sein ganzer Körper ist voller Tumore und Metastasen. Der hat eine Schmerzpumpe mit Morphium, weil er ohne das gar nicht aushalten kann. Aber er stellt sich Gott zur Verfügung und dient. Und es ist so der Hammer, Leute zu sehen, die einfach in ihrer Schwachheit dienen. Es gibt noch andere gesundheitliche Probleme, psychische Probleme. Aber es ist toll zu sehen, wie unsere Schwachheit und unsere Unvollkommenheit für Gott kein Problem ist. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, gerade dann wirkt er besonders stark. So wie es auch Paulus einmal zugesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, oder lass dir an meiner Gnade genügen, ja? Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So, wenn wir in Schwachheit kommen, wenn wir nicht auf unsere eigene Stärke vertrauen, dann kann Gott besonders gut wirken. Ich hatte ein Problem diese Woche. Und zwar nicht nur eins, wahrscheinlich mehrere, aber eins Besonderes. Bei mir ist es so, dass ich in den letzten Jahren irgendwie gespürt habe, dass mir mein Dienst, auch besonders mein Predigtdienst, sehr leicht fällt. Irgendwie brauche ich mich nicht groß anstrengen. Ich habe das Gefühl, das fällt mir zu. Ich bin auch irgendwie nicht unter Druck oder angespannt. In der Regel brauche ich nicht ewig lange suchen und studieren, was für ein Predigtthema soll ich nehmen, sondern es ist mir relativ schnell klar und so weiter. So, das geht jetzt schon viele Jahre so. Ich kenne aber auch Zeiten, in denen das anders war. Ich hatte vor 10 Jahren, einige von euch erinnern sich, vor 11 Jahren genauer gesagt, 10,5 Jahren, Dezember 2006, ein Burnout, beziehungsweise der hatte sich schon eigentlich lange Zeit vorher angekündigt, aber da ist er zum Ausbruch gekommen. Ich stand hier auf der Kanzel und konnte nicht mehr weitersprechen, konnte dann monatelang weder predigen noch irgendein Gespräch führen. Wenn das Telefon nur geklingelt hat, habe ich Schweißausbrüche bekommen, habe keinen klaren Gedanken mehr fassen können. So ging es mir in der Zeit, über Monate. Dann war es wieder eine Zeit lang besser, dann habe ich wieder so weitergemacht wie vorher. Dann ist es noch schlimmer geworden. So, das war keine leichte Zeit und es hat lange gebraucht, bis ich da rausgekommen bin aus dieser Phase. Und ich habe aber Dinge geändert, beziehungsweise hat Gott Dinge bei mir geändert, auch in meinem Inneren, besonders in meiner Einstellung zu meiner Arbeit. Das ganze Thema Leistungsdenken, Perfektionismus und so weiter musste ich irgendwie oder habe ich in der Zeit bearbeitet. Und es hat sich viel verändert. Und jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren ist es alles sehr anders geworden und es fiel mir vieles sehr leicht. Aber diese Woche fiel mir alles sehr schwer. Und es gab viel Stress, aber das Problem ist ja nicht nur, dass es Stress gibt, wie Josef hatte auch totalen Stress gestern Vormittag, er war trotzdem die Ruhe selbst und ist einfach in der Ruhe geblieben und hat Gott gesucht. Aber ich bin total unter Stress gekommen, wegen verschiedenster Sachen. Erstmal wegen der Vorbereitung für die Werkstatt, da lief alles daneben, es lief alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann in der Vorbereitung für die Predigt gestern genauso. Und bis heute Morgen war es noch so, dass ich gespürt habe, es ist so eine Unruhe in mir, so ein Unfrieden. Ich habe mich wie unter einer Decke gefühlt, wie, ja, als ich gedacht habe, ich kann da eigentlich gar nicht vorgehen, weil es so, kannst du nichts weitergeben. Aber dann habe ich Gott gefragt, was eigentlich los ist und woher das kommt. Und dann habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott mir verschiedene Dinge zeigt. Und zwar habe ich gemerkt, ich habe mir irgendwie eingebildet oder bin so in die Haltung gekommen innerlich, hey, ich kriege das alles gut alleine hin. Das läuft alles super. Ich bin auf der Überholspur. Da kann mich niemand aufhalten oder ausbremsen. Und war mir gar nicht mehr so bewusst innerlich, dass Gott, ohne Gott, das sofort zu Ende sein kann. Dass das eigentlich nur eine Gnade ist, ein Geschenk ist, sage ich mal, dass mir viele Dinge leicht fallen oder dass ich nicht mehr unter so einem enormen Stress oder Druck stehe. Und ich habe es in dieser Woche gespürt, dass das von einem auf den anderen Tag schlagartig vorbei sein kann. Und dass du plötzlich wieder genauso in alten Mustern und in alten Gedanken stecken kannst und spüren kannst, hey, du kommst nicht durch, dein Gebet dringt nur bis zur Decke und deine ganze Kraft ist irgendwie futsch, das kann so schnell wieder weg sein. Und ich habe gemerkt, ich habe gedacht, ich habe das Intus. Ich habe das selber in der Hand. Und habe das nicht mehr so bewusst gesehen, dass es ein Geschenk Gottes. Noch dazu kam, dass ich mich über andere, die in Schwachheit sich befinden, irgendwie innerlich geurteilt habe. Das ist mir heute Morgen bewusst geworden, als ich Gott gefragt habe, was ist eigentlich los? Dass ich gedacht habe, die machen was falsch. Oder beziehungsweise habe ich eigentlich gar nicht gedacht, die machen was falsch, sondern ich habe gedacht, mir könnte das nicht passieren. Und das ist ein Riesenproblem, das ist ein Riesenfehler. Dann habe ich über einen anderen Prediger irgendwie negative Gedanken gehabt, habe gedacht, das könntest du viel besser machen als der. Und mir wurde das plötzlich so schlagartig bewusst, was für ein Hochmut sich irgendwie eingeschlichen hat. Und dann wurde mir auch klar, woher diese Decke kam und dieser Stress kam, der plötzlich wieder so aufgetaucht ist in meiner ganzen Vorbereitung und dass ich keinen Frieden mehr hatte und total irgendwie in Unruhe war. Und dann habe ich das Gott gegeben und habe gesagt, es tut mir leid und ich habe das nicht gemerkt, ich bin da reingerutscht, aber es ist natürlich meine Verantwortung, es stimmt, ich habe so gedacht und bitte dich, dass du das mir wieder veränderst und dass mir bewusst wird, dass ich eigentlich in allem auf dich angewiesen bin. Und egal, was funktioniert in meinem Leben, dass es ein Geschenk von dir ist und dass es Gnade ist. Und dass ich mir es nicht selber nehmen kann. Und wenn jemand anders es nicht hat, nicht so hat, dass es nicht heißt, der ist irgendwie schlechter oder ich bin besser als der. Wurde erinnert an das Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner, die in den Tempel zum Beten gehen. Wo der eine sagt, schau an Gott, was ich alles mache, ich gebe meinen Zehnten, ich bete jeden Tag und so weiter und sich irgendwie was darauf eingebildet hat, wie gut er ist. Und dann noch auf den anderen geschaut hat, auf den Zöllner, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Ich habe gemerkt, ich bin der Pharisäer. Das hat mich geschockt, weil ich gedacht habe, da rutschst du nie rein. Aber ich bin reingerutscht irgendwie und musste Gott da um Vergebung bitten und sagen, es tut mir leid. Und dann habe ich aber auch gespürt, wie plötzlich irgendwie diese Decke wieder weg war. Und ich gemerkt habe, ja, es lag wirklich daran. Und Gott hat eine neue Freiheit, irgendwie mir wieder eine Freiheit geschenkt. Und ich habe gespürt, dass er da ist und ja, einfach mir ein Stück auch eine Lektion erteilen wollte. Genau, das war eine Vorrede zur Predigt. auf das Predigtthema bin ich gekommen am Mittwoch. Da hatten wir Hühnerbergfrühstück. Und Gisela und Wilfried machen bei uns Hühnerbergarbeit. Viele von euch kennen sie. Schon viele Jahre sind eigentlich die Gründer auch, haben hier angefangen mit dem ersten Hauskreis vor wie vielen Jahren, Gisela? Vor 7 Jahren. Und leiten jetzt auch wieder den Hauskreis und auch das Frühstück alle 14 Tage am Mittwoch. Und Gisela macht das so klasse, finde ich. Sie hat da einfach eine ganz tolle Art, dass auch Wilfried, also ich will dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber deine Frau ist ja so mehr die Leiterin, die Initiatorin, und Wilfried unterstützt. Und Gisela macht die Andachten und so, und sie macht das echt super gut und hat immer so Impulse und Gedanken, und die bringt sie dann ins Gespräch und hält keine langen Vorträge, sondern sagt ein kurzes Thema und einen Impuls und fordert dann mit Fragen uns am Gespräch zu beteiligen. Und am Mittwoch hast du mich inspiriert für die Predigt, Gisela. Wilfried hat das schon gemerkt, er sprach mich hinterher an und hat gesagt, heute nimmst du bestimmt das Thema für die Predigt. Sag ich, woher weißt du das? Ja, du hast so aufmerksam zugehört, hat er gesagt. Tue ich das sonst nicht, Wilfried? Da will er jetzt lieber keine Stellung zu beziehen. Also, ja, also du hast mich inspiriert. Sie hat über Liebe gesprochen, das Thema Liebe war dran. Und dann hat sie auch zitiert aus dem Lied, was wir jetzt als letztes gesungen haben. Deswegen habe ich auch das Lobpreisteam gebeten, das Lied zu singen. Wo ich auch gehe, wir können jetzt die PowerPoint auch schon starten. Wo ich auch gehe, du warst schon da. Das geht dann weiter im Refrain mit: Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und Gisela hat gesagt, also ich kann das Lied nie so singen, ich singe immer: und ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich liebst, weil dieses trotzdem gefällt mir irgendwie nicht. Da war sie irgendwie trotzig ein bisschen bei dem trotzdem. Aber ich habe gemerkt, mir ging das schon auch so mit diesem trotzdem, dass ich manchmal schon gedacht habe bei dem Lied, auf der einen Seite stimmt es, auf der anderen Seite stimmt es auch nicht. Denn Gott liebt mich nicht nur trotzdem, sondern er liebt mich auch gerade, weil er mich kennt und weil ich so bin, wie ich bin. Und da können manche eben Assoziationen auftauchen, wenn man so etwas singt, was den Fokus dann vielleicht ein bisschen verschiebt. Also Gisela, ich kann dich da gut verstehen. Und vor allem, weil es das Gute war, ich habe gemerkt, über diesen Vers, über diesen Liedvers will ich predigen am Sonntag. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Im Psalm 139, der kam mir so in die Assoziation, und das ist ja auch die Grundlage für das Lied, was wir gesungen haben, wo ich auch stehe, du warst schon da. Da heißt es ja, dass Gott mich kennt durch und durch. Ich werde am Ende vom Gottesdienst den ganzen Psalm auch nochmal lesen. Die Frage ist, ist das für dich ein Grund zur Angst oder zur Freude? Gott kennt mich. Und das hat eben auch mit diesem Trotzdem in dem Refrain zu tun. Wenn man den Fokus darauf legt, dass Gott mich kennt und alles sieht, was falsch ist, was nicht gut ist, dann ist es vielleicht eher ein Grund zur Angst. Wenn der Fokus darauf liegt, Gott kennt mich, weil er mich geschaffen hat und wunderbar gemacht hat, was ja auch in dem Psalm vorkommt, dann ist es vielleicht eher ein Grund zur Freude. Also, das war der Impuls. Weiter geht's dann auch in dem Lied mit dem Vers: Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Und dieses Bewusstsein, dass da jemand da ist, der mich kennt, oder überhaupt, ich denke, dass das Bedürfnis, jemanden zu haben an meiner Seite, der mich kennt durch und durch, mit dem ich vertraut bin oder dem ich vertraut bin, der mir vertraut ist, das ist eine der tiefsten Sehnsüchte, die wir haben, und natürlich auch die Sehnsucht danach, so geliebt zu sein, wie wir sind, so angenommen zu sein, so sein zu dürfen, wie wir sind. Ein anderer Aspekt, der mir noch kam, als ich über das Thema nachdachte, war auch wieder ein Lied, das mir in den Kopf kam, von Manfred Siebald, ein ganz alter Schinken: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. schon lange nicht mehr gesungen hier, glaube ich. Aber diejenigen, die sich erinnern, zum Beispiel an Erich Theiss, ein alter Evangelist aus der Schweiz, der auch hier mal eine Evangelisation gemacht hat. Erich Theiss, der war jahrzehntelang jeden Abend, jede Woche in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich, Europa unterwegs als Evangelist. Und der hat jahrzehntelang immer nur dieses Lied gesungen in seinen Evangelisationen am Ende. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und die zweite Strophe heißt, Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Dritte Strophe, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und da steckt so viel Wahrheit da drin, in diesem Text. Ja, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Es braucht keine Vorleistungen. Ich muss nicht erst ein besserer Mensch werden. Ich muss nicht erst schauen, stimmt alles in meinem Leben, bevor ich es wage, sag ich mal, unter Gottes Augen zu treten. Nein, ich darf kommen, wie ich bin. Das sagt dieser Text, aber das sagt nicht nur dieses Lied, sondern das sagt auch die Bibel. Und die Bibel macht uns deutlich, der Vorhang oder dieses Bild von dem Vorhang im Tempel ist so schön, wo im Alten Testament nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein durfte, unter ganz strengen, rigorosen Voraussetzungen durfte er es wagen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Also war ein Ort im Tempel, das war so sinnbildlich, da ist Gottes Gegenwart hundertprozentig da, seine Reinheit, seine Heiligkeit, seine Gegenwart im Allerheiligsten. Und da durfte nur ein Mensch einmal im Jahr rein und nur mit größter Vorsicht. Und als Jesus gestorben ist, heißt es, und der Vorhang vor dem Tempel, vor dem Allerheiligsten ist zerrissen. Und jeder von uns darf so kommen in Gottes Gegenwart, wie er ist, ohne Voraussetzungen erfüllen zu müssen. Warum? Weil Jesus am Kreuz ein Opfer gebracht hat, sein Blut vergossen hat, die Schuld für uns bezahlt hat und der Weg frei geworden ist dadurch in Gottes Gegenwart. Und jeder darf so kommen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die zweite Seite ist natürlich auch, und beides ist eine gute Nachricht, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Du veränderst mich auch. Aber diese Veränderung geschieht in der Nähe Gottes, durch die Nähe Gottes, durch die Gegenwart Gottes. Berührt er mich, verändert etwas in mir, verändert meinen Blick, meine Gedanken, meine Perspektiven, meine Einstellungen und so weiter. Wir müssen nicht erst alles in Ordnung bringen. Das ist manchmal auch ein religiöses Konzept. Nicht nur in anderen Weltreligionen oder Religionen. Dass man erstmal alles machen muss, damit man zu Gott kommt oder damit sich Gott einem zuwendet. Das ist manchmal auch in christlichen Kreisen so ein Verständnis da. Aber es entspricht nicht dem, was Jesus getan hat und was das Neue Testament uns vermittelt. Ja, ich habe euch natürlich auch wieder Szenen aus einem Film mitgebracht heute, Come and See. Und ich wusste schon gleich am Mittwoch, als ich so inspiriert war, welchen Film ich nehmen will. Nur leider gibt's den Film noch nicht auf DVD, der läuft jetzt gerade noch in den Kinos. Ist nicht Die Hütte, aber Die Hütte ist auch ein guter Film, werde ich auch nochmal hier in Come and See machen, wenn es soweit ist und er auf DVD da ist, sondern Die Schöne und das Biest. Das war natürlich ein bisschen schade, weil es eben eine sehr schöne Version ist, auch der neue Film. Ich habe dann gedacht, gut, ich nehme halt eine andere Version. Es gibt x Versionen, Verfilmungen dieses Themas von Die Schöne und das Biest und ich habe sie mir alle angeschaut und sie sind alle Schrott. Außer die alte Disney-Version von 1991. Die ist wirklich sehr schön und die neue Verfilmung ist ja exakt, sage ich mal, die Disney-Verfilmung von 1991, die jetzt im Kino läuft, nur mit echten Darstellern auch, eine Mischung aus Realdarstellern und Animation. Ja, dann habe ich mir natürlich überlegt, das war auch ein Aspekt von dem Stress, den ich hatte, weil ich gedacht habe, ja, das passt schon, ich hatte mir einen anderen Film, halt eine andere Verfilmung besorgt und hatte mir den aber nicht angeschaut. Und als ich mir dann angeschaut habe, habe ich gemerkt, das passt überhaupt nicht. Das, naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. ich habe mich dann doch entschieden, Szenen aus dem alten Disney-Film zu nehmen, zum Teil. Und die letzte Szene ist eine Mischung oder ist eigentlich auch ein Lied, oder zwei Szenen sind eigentlich mehr ein Lied. Und die letzte Szene ist dann auch mit Szenen aus der Neuverfilmung, allerdings keine Raubkopie, sondern ein Zusammenschnitt aus Trailer-Szenen von der Neuverfilmung. Jetzt schauen wir uns mal die erste Szene an. Oh. Interessant, genau dieselbe Reaktion wie im ersten Gottesdienst. Alle wollen die Bell singen hören, ne? Genau, die Schöne und das Biest. Manche fragen sich vielleicht, auch wenn ich hier Kamenzie-Gottesdienste mache, warum verwendet der Joachim eigentlich säkulare Filme, die jetzt gar nichts mit dem christlichen Glauben manchmal zu tun haben? Ich verwende ja auch viele Filme, die auch eine christliche Botschaft wo schon die christliche Botschaft schon im Film steckt, die vielleicht auch von Christen produziert wurden. Gerade die letzten waren alle solche Filme gewesen. Aber warum verwendet er sowas jetzt zum Beispiel, ne? So ein Märchen. Aber ich glaube, dass auch gerade in Märchen oft tiefe Wahrheiten drinstecken. Oder auch in manchen anderen Fantasiegeschichten, die in Filmen verfilmt werden. Und ich glaube, dass gerade die Filme, die die Menschen tief im Herzen ansprechen und tief berühren, sie nur deswegen Menschen berühren, weil eine Wahrheit drinsteckt. Auch eine göttliche Wahrheit. Und oft sind gerade die weltlichen und die säkularen Filme viel besser gemacht als die christlichen Filme. Gut, die Christen haben da sehr zugelegt in den letzten Jahren. Und es gibt sehr gute christliche Filme, aber früher war das noch anders. Und deswegen verwende ich auch gerne säkulare Filme. Und auch jetzt Märchen zum Beispiel. Natürlich kommen da drin auch in Anführungsstrichen okkulte Sachen vor. Und ich weiß, manche Christen, die sind so gestrickt, dass sie sagen, also sowas schaue ich mir schon gar nicht an. Ich habe schon damit gerechnet, dass wenn ich so ein Märchen zeige und da gesagt wird, und dann kam eine schöne Zauberin und eine verzauberte Rose, dass hier schon einige aufstehen und sagen, ja, so mit so einem Okkultismus beschäftige mich nicht in der Kirche und so. Aber ich finde es gut, dass das niemand von euch gemacht hat, vielleicht nur gedacht hat. Aber ich denke schon, man muss, gerade wenn man mit Kindern über Märchen spricht und solche Geschichten anschaut, darüber sprechen, dass es tatsächlich auch eine Realität ist, dass es Okkultismus gibt, Hexerei, Zauberei und dass es nicht gut ist und Gott das auch nicht will und so weiter. Aber in diesen Märchen und in diesen Geschichten ist es oft ganz anders gemeint. Da geht es nicht darum, dass hier Okkultismus und Zauberei verherrlicht werden soll, sondern es sind oft Bilder, es stecken Bilder da drin auf Wahrheiten. Und wenn man das so selber sehen kann und auch seinen Kindern vermittelt, dann macht man nichts falsch und auch nichts verkehrt, meiner Meinung nach. In diesem Film, Die Schöne und das Biest, steckt natürlich auch eine tiefe Wahrheit. Deswegen bin ich auch gleich, als ich über das Thema nachdachte, irgendwie innerlich drauf gekommen und habe mich mit diesem Film oder ist mir dieser Film als Assoziation gekommen. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ich möchte ein bisschen drüber sprechen, was es heißt, dass Gott mich kennt und liebt und auch, dass er mich trotzdem liebt. Weil es stimmt beides. Das Trotzdem ist auf der einen Seite falsch, auf der anderen Seite aber auch richtig. Und dieser Film zeigt, dass, wenn man das jetzt vergleicht und sagt, okay, das Biest, das sind wir, die wir trotzdem geliebt werden, trotz unserer Hässlichkeit. Jetzt nicht nur, ich sag mal, gar nicht am Äußeren, darum geht's ja gar nicht, das ist ja auch nur ein Bild, diese äußere Hässlichkeit, in die das Biest verwandelt wird, sondern in jedem von uns steckt ein Biest, auch durch unsere Sünde, durch unsere Sündhaftigkeit, durch unsere Abwendung von Gott und durch unseren Egoismus. In gewisser Weise sind wir alle ein Biest. Und die Belle, die Schöne, ist ein Bild auf Gott, auf die Reinheit, auf die Schönheit, die das Biest mit ihrer Liebe erlöst. Jetzt einfach mal so ganz einfach dargestellt. Im ersten Gottesdienst kam dann auch gleich die Frage, ja, wie ist denn das? Das ist jetzt, gilt ja dann nur für die Männer, die Biester und die schöne Prinzessin. Was ist denn die weibliche Form von Biest? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist die Bestie. Also, die Schöne und das Biest und der Schöne und die Bestie. Passt das? Die Frauen haben sich beschwert im ersten Gottesdienst. Irgendwie. Na gut. Auf jeden Fall gilt es ja natürlich für beide Seiten. Hier heißt es in der ersten Szene, die wir geschaut haben, am Ende, er war verzaubert, er war gefangen in diesem Schloss, in diesem Zustand der Verlorenheit, in diesem Zustand der Verformtheit. Eigentlich sollte er jemand anders sein, aber durch seinen Egoismus, seine Selbstsucht, seine Lieblosigkeit ist er zum Biest geworden. Und wer nur durch die Liebe einer Frau in diesem Fall, wie das immer ist bei Märchen, oder eines Mannes im umgekehrten Sinne, kann er erlöst werden. Aber wer könnte ein Biest lieben? Das ist die Frage, mit der diese erste Szene aufgehört hat. Und wer könnte eine Bestie lieben oder eine Biestin? Gott liebt uns in erster Linie mal, weil wir so sind, wie wir sind. Weil er uns geschaffen hat in seinem Bild. Ich lese, wie gesagt, später nochmal auch den ganzen Psalm 139, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich auch, die Bibel schon kennen. Aber sonst sage ich euch nochmal, was da drin steht. Da steht, ich danke dir, dass du mich auf eine wunderbare und erstaunliche und ausgezeichnete Weise geformt hast. Das erkennt meine Seele wohl, sagt David in dem Psalm. Ich danke dir, dass du mich auf eine wunderbare, ausgezeichnete und erstaunliche Weise gemacht hast. Also Gott hat uns geschaffen auf eine wunderbare, ausgezeichnete und erstaunliche Art und Weise. Das heißt es schon im Schöpfungsbericht, heißt es, und Gott schuf den Menschen und er schuf ihn im Bilde Gottes, schuf er ihn als Mann und Frau und er sagte, es ist sehr gut. Über alles andere, über alle Tiere und Pflanzen und über Apfelbäume und so weiter, Tiger und Giraffen hat er nur gesagt, gut, aber in den Menschen hat er gesagt, sehr gut. Und es ist so wichtig, finde ich, dass wir uns nicht nur die Liebe Gottes nicht nur unter dem Aspekt der Erlösung verstehen und unter dem Aspekt der trotzdem Liebe, ja trotzdem ich so schlimm bin und so schlecht bin und deswegen musste Jesus ans Kreuz gehen und so weiter und so fort und deswegen liebt Gott mich, weil Jesus das für mich getan hat. Nein, Gott hat mich von Anfang an geliebt. Deswegen hat er mich auch geschaffen und dich auch. Und jeden von uns hat Gott auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Und er liebt uns, weil wir, nicht nur trotzdem, sondern weil wir so sind, wie wir sind. Und jetzt ist jeder von uns ja auch unvollkommen in gewisser Art und Weise. Keiner hat das vollkommene Gabenprofil, alle Gaben. Keiner hat die vollkommene, den perfekten Körper. Jeder hat irgendwo Dinge, wo er sagt, oh, das hätte ich mir aber anders gewünscht. Gott, das hättest du mal ein bisschen anders machen können. Aber keiner ist in dem Sinne vollkommen. Und Gott liebt jeden von uns in unserer Einzigartigkeit, genauso wie wir sind. Und wir merken gerade auch in der Seelsorgearbeit, das vermitteln wir auch in der Werkstatt, wie wichtig das ist, dass Menschen das begreifen. Gott liebt mich so, wie ich bin. Er hat mich so gemacht. Und ich muss nicht anders sein. Ich muss mich nicht mit jemand vergleichen. Ich muss nicht schauen, dass ich so bin wie jemand anders, dass sein Gabenprofil habe oder sein Aussehen oder was weiß ich auch immer. Ich bin in gewisser Weise perfekt schon so, wie ich bin. Ich bin vor allem geliebt, so wie ich bin. Und es ist sehr wichtig, das zu vermitteln und zu begreifen und auch für jeden Menschen das für sich anzunehmen. und dafür Gott zu danken, wie David auch im Psalm 139, ich danke dir, dass ich auf eine erstaunliche und wunderbare Weise gemacht bin. Und dass du mich so liebst, wie ich bin. Deswegen habe ich auch, Gott kennt mich und liebt mich, erstmal so als Satz stehen gelassen und dann in Klammern trotzdem. Das trotzdem gilt auch, weil wir sind ja auch wie das Biest durch unsere Sünde zu schlechten Menschen geworden. Jeder von uns, das heißt, das Herz des Menschen in der Bibel ist verfinstert, es ist dunkel. Es gibt bei jedem Menschen Dinge, die nicht in Ordnung sind, wofür man sich schämen kann. Und da brauchen wir Erlösung, da brauchen wir Befreiung, da brauchen wir Gnade an dem Punkt und deswegen trotzdem. Du liebst mich trotzdem. Und da ist auch keiner ausgenommen. Manche Leute denken, ich bin der Allerschlimmste von allen Sündern, keiner ist so schlimm wie ich. Das Merkwürdige ist, dass fast alle, mit denen ich spreche, die sag mal, aus der Ecke kommen, das sagen. Und es stimmt eben nicht. Jeder ist auf seine Art und Weise verloren und schlecht und ein Biest oder eine Bestie. Und jeder braucht Gnade. Und jeder braucht Erlösung. Und jeder braucht auch diese trotzdem Liebe von Gott. Und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er wendet sich mit seiner Liebe unserem verlorenen Zustand zu, wie die Belle, die in das Schloss kommt von dem Biest und sich um ihn kümmert und für ihn da ist und nicht in erster Linie auf sein Äußeres schaut, sondern versucht, den Prinzen hinter dem Biest zu entdecken und zu finden und das auch tut. Und so ist auch Jesus. Und er macht sich auf die Suche nach uns und er lässt die 99 Gerechten stehen und er geht los, um das eine verlorene Schaf zu finden. Und es ist auch so, dass Jesus nicht gesagt hat, ich gehe erst zu denen und habe Gemeinschaft mit denen und verbringe Zeit mit denen, bei denen schon alles in Ordnung ist, sondern im Gegenteil, er ging besonders gerne zu denen, wo nicht alles in Ordnung war oder sogar vieles in Unordnung war. Und hatte Gemeinschaft mit ihnen und Zeit mit ihnen verbracht. Und zwar nicht immer gleich sofort mit dem erhobenen Zeigefinger. Und jetzt aber, in erster Linie bin ich dir gekommen, um dir mal zu sagen hier, änder mal was. So ist Jesus gar nicht aufgetreten, sondern er hat Zeit genommen, er hat gezeigt, ich bin für dich da, ich liebe dich trotzdem. Und aus dieser Liebe heraus, aus dieser Gemeinschaft heraus, die die Menschen mit Gott hatten, haben sie sich verändert. Sind sie anders geworden. Hat der Zachäus zum Beispiel gesagt, dem Jesus keine Predigt gehalten hat, nicht mal einen Vorwurf gemacht hat, ich gebe all das wieder zurück, was ich von den Leuten erpresst habe und die Hälfte meines Vermögens spende ich den Armen und so weiter. Und ist wodurch ist er verändert worden? Durch die Nähe, durch die Liebe von Jesus. Weil er ihn trotzdem geliebt hat, so ihn angenommen hat, wie er ist. Und er so kommen durfte, wie er ist. Aber er will uns auch nicht so lassen, das haben wir vorhin gesehen in dem Lied von Manfred Siebald. Jesus, ich danke, dass ich so kommen kann, wie ich bin. Ich danke dir, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin. Und Jesus ist gekommen, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen, Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Wir sollen ja nicht stecken bleiben in unserer Biesthaftigkeit oder Bestienhaftigkeit, sondern wir sollen da rauskommen und wieder verwandelt werden hinein in das wunderbare Bild, wie Gott uns eigentlich ursprünglich gedacht hat. Das ist sein Ziel und das geht nur durch Liebe. Und wer den Film kennt, der weiß, da gingen einige Sachen ganz gut vorwärts. Das ist sicherlich eine der schönsten Szenen aus diesem Film, wo so deutlich wird, dass die Liebe von der Belle das Biest verändert. Und er wird schon gar nicht mehr so biestig. Weil eben etwas durchscheint von dem, was eigentlich in ihm drin steckte, bevor die Sünde und der Fluch ihn zum Biest gemacht hat. Aber die Liebe verändert eben einen Menschen. Und vor allem, wenn man mit Liebe auf einen anderen Menschen schaut, dann schaut man durch die Fassade hindurch und man sieht eben nicht nur das Äußere, man sieht auch nicht nur das, was durch die Sünde vielleicht zerstört wurde, sondern man sieht das, was, was wirklich liebenswert ist und was kostbar ist und wertvoll und einzigartig und wunderbar gemacht. Die Liebe und die Nähe Gottes verändern einen Menschen und dafür ist dieser Film ein sehr gutes Beispiel. Auch im Römerbrief heißt es, dass die Güte Gottes, und dahinter steckt und damit ist auch verbunden, die Liebe Gottes, einen Menschen zur Umkehr führt. Nicht die Strenge, nicht das Drohen, nicht das drohende Gericht, die Angst vor der Hölle oder die Ermahnung führen die tiefste Veränderung in Menschen herbei, sondern die Güte Gottes und die Liebe Gottes verändern einen Menschen zutiefst. Da wird ja auch, ich habe diesen Text gelesen, weil ihr habt das ja gehört, dass ich so gemerkt habe, oder da wurde mir nochmal bewusst, dass ich selber angefangen habe zu richten und mich höher zu stellen über andere und so weiter. Und man richtet sich selber und Gott ist auch nicht derjenige, der uns in erster Linie richtet. Jesus sagt, ich bin nicht als Richter gekommen auf die Erde, sondern als Retter. So, und mit seiner Güte, mit seiner Liebe, mit seiner Geduld hat er die Menschen zur Umkehr geführt. Wir schauen uns jetzt noch die letzte Szene an aus dem Film, beziehungsweise ist das ein Zusammenschnitt von Szenen aus der Neuverfilmung, die ich aus den Trailern, die zur Verfügung standen, zusammengeschnitten habe und auch mit einem Lied, das neu in der neuen Version von dem Disney-Film jetzt neu dabei ist, im alten Zeichentrickfilm nicht, habe ich das unterlegt, gesungen von Sascha Rotemund. Das Lied eben war auch das Original von Celine Dion, was wir eben gehört haben. Ich habe das auch reingeschnitten in den Film, weil die deutsche Version ist nicht so schön von Schön und das Biest. Wir hören jetzt aber eine deutsche Version, weil ich den Text sehr gut fand und ich wichtig fand, dass wir den Text auch verstehen und den Text hören. Ich habe ihn aber hier auch nochmal abgedruckt auf die PowerPoint. Der singt in diesem Lied, als er anfing, sich zu verändern und merkte, ja, die Belle ist meine Rettung und sie liebt mich wirklich so, wie ich bin. Und sie kann mich hier rausholen aus diesem Gefängnis. Als ihm das so bewusst wird, singt er dieses Lied und sie macht sich ja dann nochmal auf, zurück zu ihrem Vater. Er lässt sie dann ziehen. Die Liebe lässt eben auch frei und lässt Freiraum. Er hält sie dann nicht mehr gefangen. Und er singt, ich hatte alles und noch mein... Ich habe den Text nicht verändert, also nicht so genau darauf schauen, bitte. Also mein Herz war aus Stein, genau, das ist wichtig. Ich hatte alles, aber ich bin im Grunde hart geworden, mein Herz wieder aus Stein geworden. Aber sie wird mich nie mehr verlassen, auch wenn sie nie wiederkehrt. Ohne sie bin ich verloren. Mein Blick sucht stets nach ihr. Ich stelle mir vor, sie kehrt zurück und will für immer bei mir sein. Ich habe gedacht, ja, das ist so ein Text, der so klar auch als wie ein Gebet zu Jesus verstanden werden kann. Es geht dann weiter. Für mich war Liebe nur ein Spiel, nur Worte in einem Gedicht. Doch jetzt, wo sie so unerreichbar für mich ist, sehe ich sie dort im Licht. Sie wird mich nie mehr verlassen. Denk jetzt einfach mal an die Liebe und an die Liebe Gottes und an Jesus. Denk an sie immer zu. Sie hat mich verändert und ist da bei allem, was ich tue. Ohne sie bin ich verloren und mein Blick sucht stets nach ihr. Doch ich weiß, auch die Zeit verrinnt, wie eine kalte Nacht beginnt. Ich weiß, wie töricht ich jetzt bin. Doch ich warte hier auf dich. Hören wir das Lied und dazu unterlegt noch ein paar Szenen aus der Neuverfilmung. Zum Abschluss möchte ich noch den Psalm 139 lesen und möchte euch bitten, dass ihr noch dazu aufsteht und selber euch innerlich öffnet, vielleicht auch den einen oder anderen Aspekt mitbetet, weil es ist ja auch, der Psalm ist ein Gebet oder auch etwas anderes, was dir bewusst geworden ist, wo du merkst, da möchtest du dich Gott zuwenden, das möchtest du ihm sagen. Herr, du durchschaust mich und du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich und mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Und von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Und wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf, bist du da. Und wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Bei Luther heißt es, nehme ich Flügel der Morgenröte, das ist auch sehr schön. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit sollte mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Und die Nacht scheint so hell wie der Tag. Und die Finsternis ist so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Und im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, als ich noch unsichtbar war, wurde ich kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Auch da war ich dir nicht verborgen. Und als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in ein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begonnen hatte. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Durchforsche mich, oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und meine Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. Ich danke dir, Vater, dass du mich so gut kennst. Und für mich ist das kein Erschrecken und keine Angst, sondern ich danke dir, dass du mich kennst und liebst, so wie ich bin, weil du mich so gemacht hast. Und ich danke dir auch, dass du mich trotzdem liebst, trotz meiner Fehler, trotz meiner Sünden, trotz meiner Dinge, die nicht in Ordnung waren und auch die nicht in Ordnung sind, vielleicht noch im Moment. Du liebst mich. Und deine Liebe verändert mich und dafür danke ich dir. Und das gilt für jeden von uns. Ich bete, dass jeder das mitnimmt und sich niemals ungeliebt fühlt, an keinem Tag, und das fest machen kann, jeden Tag aufs Neue, dass du mit deiner Liebe da bist und dass deine Liebe sich niemals verändert. Und dass aber deine Liebe uns verändert. Und wir beten auch, dass du uns prüfst, Herr, dass du das wegnimmst, dass du uns rausholst aus dieser Gefangenschaft, wie die Schöne das Biest geholt hat aus seiner Gefangenschaft, aus seiner Verfluchtheit. Und wir bitten dich, dass du uns rausholst aus allem, was uns gefangen hält, was uns verformt, was uns hässlich macht in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, der angesprochen ist, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe das verstanden, aber was ist denn der nächste Schritt? Und ich kam vorhin drauf, zu Beginn des Gottesdienstes, als Petrus gepredigt hat zu Pfingsten, da wurden auch die Menschen überführt und sie haben gemerkt, ja, das stimmt, dass Gott liebt mich, und aber er ist auch für meine Sünden gestorben und er hat für mich bezahlt. Sie haben das erkannt und es ist ihnen klar geworden, Gott liebt mich und er möchte in mein Leben kommen, was soll ich tun? Und Petrus sagt zu ihnen, als sie ihn fragen, was sollen wir jetzt tun, tut Buße, das heißt, ändert euer Leben, stellt euch Gott, das heißt in erster Linie, stellt euch Gott zur Verfügung, ladet ihn ein, sagt, Jesus, komm du in mein Leben hinein, sei du mein Herr, bestimm du mein Leben von jetzt an und vergib mir meine Schuld. Und jeder tue Buße, also ändere sein Leben, glaube an den Herrn Jesus Christus und lasse sich taufen. Ist auch wichtig, seine Entscheidung für Jesus, wenn man sie getroffen hat, auch öffentlich zu machen und in der Taufe sichtbar zu machen. Wir haben demnächst wieder eine Taufe im Juli und wer sich da angesprochen fühlt und merkt, das ist der nächste Schritt für mich, der kann gerne zu mir kommen und mit mir sprechen. Amen.